Der Countdown läuft. Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Was danach passiert, ist höchst unsicher. Eine Regierungsbildung könnte sich monatelang hinziehen. Wenn aber zwei Dinge überhaupt nicht zusammenpassen, dann sind das Unsicherheit und Konsum. Wie blickt also der Einzelhandel auf die Wahlen? Wie setzen sich die Parteien für die Belange des Handels ein? Und bei welcher Partei sollte man als Retailer am 23. am besten das Kreuz zu machen? Diese und noch weitere Fragen möchte ich Alexander von Prehn stellen. Er ist CEO der Sporthandelsverbundgruppe Intersport und Präsident des Handelsverbands Deutschland. Ich freue mich sehr, dass er die Einladung in unser Podcast-Studio in Frankfurt angenommen hat und bin gespannt auf seine Einschätzungen. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Herr von Prehn, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Nowicki, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Prima, danke. Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Moment ganz schön viel unterwegs sind, also natürlich in den Sachen Handel und Politik. Welche Stimmung nehmen Sie eigentlich im Moment so wahr, wenn Sie mit Unternehmen oder auch mit Politikern sprechen? Also was ist da so los?
In der Tat, es ist eine sehr spannende Zeit, in der wir uns befinden. In der Tat sind wir viel unterwegs, um unsere Anliegen auch an die Parteien zu bringen. Sie können sich vorstellen, in der Vorwahl der Zeit ist es sehr schwierig, auch aufgrund der Kürze der Zeit, die Belange da zu adressieren, wo sie auch hingehören, weil jeder möchte irgendwelche Dinge an die Politik noch bringen. Aber die Stimmung insgesamt ist sehr zurückhaltend. Ich möchte fast von harzig sprechen, weil jeder Sorge hat, wie geht es denn weiter? Weil eben die Leitplanken, die man eigentlich braucht im Handel, klare Vision, klare Sicherheit nach vorne, um planen zu können, die fehlen zurzeit. Und wir sind natürlich daran, entsprechend intensiv auf die Politik einzuwirken, doch Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen, die dann mehr Verlässlichkeit und damit für uns mehr Marktchancen auch bedeuten.
Dann lassen Sie uns doch mal direkt in die wichtigen Themen und Belange des Handels einsteigen. Welches ist denn, um da mal mit anzufangen, aus Ihrer Sicht und aus Ihren Erfahrungen aktuell das wichtigste Thema, wenn Sie mit anderen Einzelhändlern sprechen?
Also wenn ich die letzte Woche Revue passieren lasse, dann ist leider Folgendes passiert, dass das wichtige Thema Wirtschaft und Handel im Moment ein bisschen auf Seite gegangen ist und wir natürlich ein wichtiges Thema innere Sicherheit im Fokus sehen. Aber für uns ist das Thema Wirtschaft und Handel das prägende Thema der kommenden Wochen und Monate. Denn ohne eine florierende Wirtschaft, ohne einen funktionierenden Handel werden wir uns als Sozialstaat auch keine anderen Rahmenbedingungen leisten können, über die letzte Woche diskutiert wurde.
Aber wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen spezieller reingehen, funktionierende Wirtschaft, klar. Was gibt es nochmal so, was speziell den Handel betrifft, wo ihm sozusagen am meisten gerade dran gelegen ist?
Bürokratieabbau, die Sozialkosten im Griff zu haben, Arbeitskosten im Griff zu haben und die Staatsquote entsprechend im Griff zu haben. Das sind die großen Themen, die für uns entscheidend sind und die über Wohl und Wehe auch in den nächsten Wochen entscheiden werden. Und wir tun alles, dieses nochmal sensibel in der Politik auch einzumassieren, um sicherzustellen, dass diese Dinge dann durch die neue Bundesregierung dann auch angepackt werden.
Dann lassen Sie uns doch mal diese weiteren wesentlichen Belange abklopfen und Ihre jeweilige Position beziehungsweise auch Forderungen dazu. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Fangen wir mal an. Ich habe das einfach mal wahllos aufgeschrieben. Das hat nichts mit Prioritäten zu tun. Attraktivität der Innenstädte ist ja auch ein Thema. Ist so ein bisschen wieder aus dem Fokus rausgekommen, aber trotzdem wichtig, oder?
Absolut wichtig. Besonderes Herzensanliegen auch meinerseits, weil funktionierende Innenstädte sind der Nährboden für auch einen funktionierenden Handel und sind der Nährboden für einen gesellschaftlichen Austausch auf Augenhöhe. Wir als Handel verpflegen nicht nur die Gesellschaft mit Waren und Gütern, sondern wir sichern auch Einkaufserlebnisse, wir sichern Austauschbereiche, in denen sich die Menschen dann begegnen können. Und für uns sind die Innenstädte der Kern der Gesellschaft und der Kern unserer Einkaufskultur in Deutschland. Und wir müssen unbedingt in die Innenstädte wieder investieren. Sicherheit, Sauberkeit, Erreichbarkeit sind die Stichworte, die sichergestellt werden müssen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich die Bevölkerung dann auch wieder wohlfühlt und austauschen können.
Gibt es da ganz konkrete Forderungen an die Politik, die Sie formulieren können?
Selbstverständlich. Wir hatten es, wenn ich richtig mich erinnere, in den 80er Jahren auch mal in neuen Bundesländern, dass Sonderabschreibungen möglich waren in den Innenstädten. Also wir müssen alles tun, um auch private Investoren wieder anzulocken und Möglichkeiten zu schaffen, Investitionen in den Innenstädten zu erreichen.
Haben Sie das Gefühl, dass das schlimmer geworden ist? Also ich habe neulich mit einem Immobilienmakler gesprochen, der sagte, das ist teilweise teilweise findet da schon so eine Art Verslammung statt. Am Wochenende war ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger über die Kölner Innenstadt oder ich glaube Ende letzter Woche, wo auch dort nochmal sehr kritisch darauf geschaut wurde. Also wie nehmen Sie die Entwicklung wahr?
Dramatisch nehme ich die Entwicklung wahr, ja. Es ist kein Erkenntnisproblem mehr. Jeder weiß es, aber keiner packt es richtig an. Wir müssen die Innenstädte fit machen für die Zukunft. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Handel auch auf größeren Flächen wieder möglich ist und dass die Menschen wieder gerne in die Innenstädte kommen. Ich hatte vorhin Sicherheit, Sauberkeit, Erreichbarkeit gesagt. Diese Verslammung, die Sie angesprochen haben, ist leider, wenn der Einzelhandel nicht mehr da ist, dann überall sichtbar und führt dazu, dass sich die Menschen nicht mehr wohlfühlen. Tagsüber, aber insbesondere auch abends und nachts.
Sie haben selbst das eine aus Ihrer Sicht besonders wichtige Thema im Moment angesprochen. Also gehen wir zum nächsten Thema. Bürokratie, weniger Bürokratie. Was ist ganz konkret im Handel zu bürokratisch?
Also es gibt eine ganze Menge. Ich fange mal mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an oder den beiden, die es ja gibt. Auch hier hatte der Bundeskanzler versprochen, dass er sich dessen annimmt und eines der beiden dann nicht mehr zu erfüllen ist. Aber auch da ist leider wenig passiert. Wir haben keinerlei Fortschritt und man hat den Eindruck, dass man sich eher damit auseinandersetzt, welche Verbote, welche Rahmenbedingungen ich aufsetzen kann, um staatlicherseits zu regeln, als dass man den Unternehmerinnen und Unternehmern, dem Handel das Vertrauen schenkt, mit den Rahmenbedingungen, die da sind, auch kreativ umzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass wir wieder einträchtig wirtschaften können und Rahmenbedingungen haben, mit denen wir Geschäfte machen können.
Was noch? Also was fällt Ihnen zum Thema Bürokratie noch ein?
Das ganze Thema Dokumentation in den Jobs, in den Arbeitsverhältnissen, die Unternehmer erledigen müssen. Ob das eine Flexibilisierung betrifft, der Arbeitszeiten, ob das einen Nachweis über Überstunden betrifft, etc. pp. Es gibt so viele Dinge, die unglaublich viel Dokumentationspflichten für den Händler bedeuten und damit ablenken von dem, was er eigentlich täglich zu tun hat.
Wir haben bei der TV vor ein, zwei Wochen auch eine Umfrage gestellt unter stationären Einzelhändlern. Dort kam auf Platz 1 ein Thema, das Sie auch schon angesprochen haben, die Stärkung der Kaufkraft. Die Leute müssen einfach wieder sich sicher sein, dass sie was im Portemonnaie haben und das ausgeben können, wollen. Was muss da passieren?
Ja, mehrere Dinge. Ich hatte es vorhin gesagt, einmal diese psychologische Komponente, dass man Sicherheit für die Zukunft hat, damit die Sparquote nicht enorm hoch wird, sondern dass die Menschen auch konsumieren, dass die Menschen wieder Spaß haben daran, Investitionen zu tätigen. Das Zweite natürlich, dass man nach vorne gerichtet mit dem Geld, was man verdient, also mehr Netto vom Brutto auch rechnen kann und dass die Steuerquoten nicht weiter ins Unermessliche steigen, sondern dass die Menschen wieder Geld ausgeben können und wollen.
Nächstes Thema, das ja vor allen Dingen im vergangenen Jahr für sehr viel Furore gesorgt hat, sind die wahnsinnig stark wachsenden chinesischen Plattformen, Marktplätze, Temu, Shein und wie sie alle heißen. Sie fordern gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen sozusagen stationärem Handel und diesem Bereich des Onlinehandels. Was meint das genau? Also wo gibt es da unfaire Bedingungen Ihrer Meinung nach?
Also es gibt eine massive Wettbewerbsverzerrung in diesem Umfeld und die Drittstaatenplattformen nutzen das aus. Und man muss hier schon fast von Staatsversagen sprechen. Das dürfte eigentlich gar keine Forderung des Handelsverbandes oder der Wirtschaft sein, sondern es müsste klar sein, dass Marktteilnehmer, die sich nicht an Recht und Gesetz hier in Europa halten, nicht in Europa eine Rolle spielen dürften. Und dieses wird millionenfach täglich gebrochen. Und es kommen Pakete nach Europa, die weder die Inverkehrssetzung dieser Waren, die dort sind, sicherstellen, noch dass man weiß, woher diese Produkte kommen, noch dass sie chemisch oder von den Schadstoffen her sauber wären. Und dieses ist ein Zustand, der so nicht akzeptabel ist. Und wir reden darüber schon seit 2 Jahren. Das Problem wird immer größer und niemand tut etwas dagegen. Und hier sollte es klare Aktivitäten geben in den kommenden Wochen und Monaten. Natürlich kann man das nicht alleine aus Deutschland heraus machen, aber man kann aus Deutschland heraus auch Akzente setzen und die Waren aus dem deutschen und europäischen Handelsraum verbannen.
Das heißt, wenn Sie das so sagen, in der Politik sieht man da auch gar keinen Handlungsbedarf?
Doch, die Politik ist sensibilisiert worden in den letzten Monaten. Das Wirtschaftsministerium hat auch aus Deutschland heraus eine Aktivität in Europa gestartet. Aber dann passiert erstmal wieder nichts. Und das Problem ist so groß, dass hier schnell etwas passieren muss und dass man sofort eingreifen muss. Im Zweifel eben auch darüber diskutieren sollte, aus unserer Sicht, dass man diese Portale, diese Online-Shops auch abschaltet, wenn sich nicht an Gesetz und Recht gehalten wird.
Nächstes Thema, das auch immer für Aufregung sorgt, Ladenöffnung, Sonntagsöffnung. Ich weiß, ist eigentlich Ländersache, aber natürlich können da ja auch bundespolitisch Impulse gesetzt werden. Wie ist da so der Stand der Dinge? Also was fordern Sie da?
Sehr emotionales Thema, sehr vielschichtiges Thema. Regional werden andere Dinge gefordert. Sie haben es gerade gesagt, es hängt von der Struktur in den Städten ab. Es hängt von der Struktur der Händlergemeinschaften ab. Man sollte dort flexibler sein und Regeln und Warenbedingungen auch schaffen, die dann auf die jeweilige Stadt, auf die jeweilige Region auch passen. Mehr Flexibilität, mehr unternehmerische Freiheiten sind dort gefordert, um den Einkaufsbedürfnissen der Kundinnen und Kunden auch nachzukommen und flexibel über Öffnungszeiten in der jeweiligen Region oder Stadt zu sprechen.
Wenn man sich mit Einzelhändlern unterhält über ihre Art, über die Unternehmensführung und was es da für Herausforderungen gibt, dann taucht dort auch immer wieder das Thema Arbeitskräftemangel auf. Was spielt das für eine Rolle tatsächlich, wenn Sie mit Ihren Mitgliedern so sprechen und wie lauten dort die Forderungen an die Politik, um diese Situation zu verbessern?
Der Handel ist zum Glück ein hervorragender Arbeitgeber. 3,2 Millionen Mitarbeitende haben wir in Deutschland in unterschiedlichen Rollen. Man kann sich vom Auszubildenden bis zum Unternehmer her entwickeln, also durchaus attraktive Rahmenbedingungen. Aber auch wir haben mit der Demografie zu kämpfen und wir sind darauf angewiesen, dass auch ein Zugzug entsteht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland nach Deutschland kommen und hier mit unterstützen. Im Handel gibt es so viele unterschiedliche Nationen, die mit anpacken und tätig werden als Unternehmer, eben aber auch als Angestellte. Und der Handel tut alles, um diese Menschen gut auszubilden, ihnen flexible Arbeitsmöglichkeiten zu geben, um damit ein erträgliches Auskommen auch zu haben und attraktive Jobs zu haben, die wir in Deutschland sicherstellen müssen.
Ist das ein Problem für Sie, dass es relativ viele Menschen gibt, die gar nicht auf den Arbeitsmarkt dürfen? Also fordern Sie dann auch, dass die sozusagen schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden, also zugezogene?
Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die flexibel auf den Arbeitsmarkt kommen kann und hier mithelfen kann, ist uns willkommen. Und ja, man sollte mit Augenmaß, wenn wir Zuwanderung haben, diese anschauen und dann Möglichkeiten bieten, dass sie auch schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Denn nur so werden sie dann auch gesellschaftlich integriert. Und nur so begegnen wir diesen Menschen auf Augenhöhe.
Ein Engpass gibt es ja nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch bei denen, die unternehmerische Verantwortung übernehmen wollen. Wir scannen ja jeden Tag so die Nachrichtenlage Land auf, Land ab und da gibt es immer wieder Schließungen, bei denen dann steht, ja, wir haben leider keine Nachfolger gefunden, unsere Kinder wollten das nicht oder Externe haben wir auch nicht gefunden, deshalb müssen wir schließen. Was kann man denn tun, damit sich diese Situation bessert?
Ein wirklich wichtiges Thema. Zum Glück haben wir allerdings auch eine Gründungsquote, die recht hoch ist. Aber alteingesessene Geschäfte, Familienunternehmen haben in der Tat Schwierigkeiten, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden. Und da gibt es im genossenschaftlichen Umfeld sicherlich Aktivitäten, die dafür Sorge tragen, dass diese Geschäfte dann im Rahmen einer Filialisierung mit aufgefangen werden. Aber man müsste noch viel offener, viel transparenter auch in der Kommunikation, bei Gründermessen, in den Universitäten, in den verschiedenen Ausbildungsberufen auf diese attraktiven Arbeitsplätze hinweisen. Natürlich sind es Dienstleistungsjobs, die auch ein gewisses Engagement bedeuten, dass man im Unternehmen präsent ist, dass man im Verkaufsprozess in den Shops auch dabei ist. Aber ich glaube, gerade was Flexibilität am Arbeitsplatz etc. betrifft und Interesse für Menschen, da hat der Handel viel zu bieten und da müssen wir noch viel lauter werden, dieses auch entsprechend zu präsentieren.
Einzelhandel ist ja nicht gleich Einzelhandel. Sie repräsentieren ganz viele verschiedene Bereiche des Einzelhandels. Mich würde noch mal interessieren, unterscheiden sich eigentlich die Ansprüche und Erwartungen der unterschiedlichen Handelsbranchen? Also sie stehen ja für Online und für Offline. Lebensmittel, Mode, Sport, es gibt ja viele verschiedene Bereiche. Gibt es auch ganz gegensätzliche Meinungen eigentlich bei bestimmten Punkten?
Also erstmal stehe ich als Person und wir als HDE natürlich für den gesamten Einzelhandel. Das ist uns sehr wichtig und wir haben in der Vergangenheit auch nicht den Schulterschluss gehabt, den man sich wünschen muss, damit wir ein Sprachrohr sind in die Gesellschaft und in die Politik. Und damit kommt es natürlich zu dieser sehr diversen Aufstellung des Einzelhandels. Sie haben Online und Offline gerade angesprochen. Da sind wir ein gutes Stück weiter in den letzten Monaten, Jahren gekommen. Gerade auch durch Corona ist das Zusammenwachsen von Online und Offline doch schon gehörig fortgeschritten. Wir haben Omnichannel-Modelle, Geschäftsmodelle, in denen die Händlerinnen und Händler, ob das kleine oder große sind, alle Vertriebswege, die ihnen offen stehen, auch nutzen und auch erfolgreich nutzen. Und wir haben Food und Non-Food, die während der Corona-Zeit unterschiedliche Rahmenbedingungen hatten, die sie lösen mussten, aber auch dort einen Schulterschluss, gerade auch zum Ende der Corona-Krise, dann erfahren haben. Der Handel ist halt für Deutschland, für die Gesellschaft enorm wichtig. Und wir versorgen die Menschen in der gesamten Fläche Deutschlands, egal wo in Deutschland man lebt. Der Handel ist da, online oder stationär. Und er hat eine große gesellschaftliche Funktion auch im Vereinswesen, im gesellschaftlichen Wesen, in Städten und gerade in Gemeinden und Kommunen. Und wir müssen sehen, dass wir damit uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern dass wir gemeinschaftlich Non-Food und Food, Online und stationärer Handel uns auf unsere Stärken besinnen und Antworten und Argumente finden, warum es auch uns in Zukunft geben soll.
Jetzt haben wir ja einige Punkte und Ihre Meinungen und Forderungen dazu abgeklopft. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit den Wahlprogrammen der Parteien in Sachen Einzelhandel und Konsum?
Als Präsident des Einzelhandels habe ich natürlich eine übergeordnete Funktion und sollte auch und werde auch unabhängig bleiben in der Darstellung. Wir treten ein für alle demokratisch gewählten Parteien und wir sagen auch ganz deutlich, dass wir gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus uns stellen. Das versteht sich, denke ich, von selbst und sollte auch klar sein. Die Parteiprogramme ähneln sich in vielen Punkten, gerade auch was das Thema Innenstädte etc. betrifft. Mir ist es wichtig, dass wir erstmalig, und darauf setze ich wirklich, erkennen, wie wichtig der Handel und wie wichtig die Wirtschaft für Deutschland sind. Und das müssen die Programme noch viel deutlicher wieder hervorbringen. Ich hoffe, in den nächsten 2-3 Wochen da noch einiges zu hören, dass man auch nochmal klar macht, ohne einen funktionierenden Handel, ohne eine funktionierende Wirtschaft können wir den Sozialstaat, wie wir ihn und uns erschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, so nicht in die Zukunft bringen. Und es muss erste Pflicht sein, hier jetzt aktiv dran zu arbeiten und die Forderungen, die wir gestellt haben, ob es Bürokratieabbau ist, ob es Lohn- und Sozialkostenabbau ist, endlich mal ernst zu nehmen, nach vorne zu tragen und wieder mehr Vertrauen in die Unternehmerinnen und Unternehmer zu geben, dass sie, nachdem die Politik die Leitplanken gestellt hat, den Rest auch entsprechend als Unternehmer gestalterisch ausfolgen werden.
Das klingt jetzt nicht so, als ob Sie da schon wahnsinnig viel entdeckt haben in den Wahlprogrammen, ehrlich gesagt.
Der Detailgrad ist teilweise an der Oberfläche. Man sieht überall, dass man Dinge erkannt hat. Aber in der Tat, es ist häufig noch so, dass die Konkretisierung der Themen leider nicht groß ist. Wir hoffen und wir gehen davon aus und werden uns dafür einsetzen, dass wir das dann im Rahmen von Koalitionsverhandlungen verschriften und detailliert mit aufnehmen lassen.
Wie ist denn eigentlich grundsätzlich die Zusammenarbeit mit den Parteien? Also wenn Sie in Berlin sind, ich gehe mal davon aus, da sind Sie öfter, wer sind da Ihre Ansprechpartner?
Die Zusammenarbeit mit der Politik ist mit den demokratisch gewählten Parteien sehr intensiv. Auf allen Ebenen, mit Ministern, Staatssekretären, Sachbearbeitern etc. Also wir als HDI kümmern uns da sehr, sehr intensiv drum. Mein Kollege ist gerade auch auf dem Parteitag heute der CDU. Also es gibt da sehr aktiven Austausch.
Hat denn jede Partei einen Ansprechpartner für Sie? Oder gibt es im Ressort Wirtschaft auch ein Ressort Einzelhandel, mit dem Sie dann sich unterhalten, oder?
Ich würde natürlich sehr gerne ein Einzelhandelsressort als Minister sehen, aber das gibt es noch nicht. Insofern ist auch da der Detaillierungsgrad unterschiedlich. Aber in der Tat, die Parteien haben natürlich für die verschiedenen Themen auch ihre Spezialisten. Und zu denen haben wir sehr engen Kontakt und bringen natürlich auch unseren Input regelmäßig ein. Ob der dann übernommen wird oder nicht, das liegt dann nicht abschließend in unserer Hand. Viel wichtiger ist es aber auch, neben dem Blick auf Deutschland, den Blick auf Brüssel zu haben. Denn viele der Vorgaben kommen mittlerweile aus Brüssel und beschäftigen uns extrem.
Aber jetzt sind wir gerade ja noch in Deutschland und wenn wir jetzt mal überlegen, der Wahlsieger, so sieht es im Moment danach aus, ist die CDU. Wer ist denn der starke Mann, die starke Frau in Sachen Einzelhandel bei der CDU?
Da muss ich ehrlich sagen, sehe ich noch keinen starken Mann oder starke Frau in Sachen Einzelhandel. Es wäre natürlich schön, wenn es ein Einzelhändler wäre, der weiß, worüber er spricht, der den entsprechenden Input mit reinbringen kann. Aus meiner Sicht sind Kompetenzen in der Politik mehr gefragt denn je. Und ich würde mir wünschen, dass es dort jemanden gibt, der den Handel repräsentiert und entsprechend mit nach vorne bringt, mit großem Fachwissen, Know-how und mit großem Wunsch, dieses auch dann tatsächlich zu realisieren.
Es wird bzw. wurde ja sehr viel gelästert über die Ampelkoalition und die jetzige Regierung. Wie ist denn die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht gelaufen in den letzten Jahren?
Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ich erlebe jetzt in meiner Rolle als Präsident die zweite Bundestagswahl und darf mich wahrscheinlich dann wieder auf einen neuen Rahmenbedingungen einstellen, also einen Parteiwechsel wieder. Das hat natürlich sehr viel Zeit und Kraft gekostet. Die ersten 18 Monate waren dadurch gekennzeichnet, dass man sich vorgestellt hat und dass man die Themen adressiert hat. Wir haben Ministerien, die sehr offen und sehr klar unsere Unterstützung und Meinung gewünscht haben. Dazu gehörte das Finanzministerium, dazu gehörte das Wirtschaftsministerium. Es gab natürlich auch andere, die sich eher zurückgehalten haben. Es ist immer eine Frage, wie der jeweilige Minister, die Ministerin, den Kontakt auch wünscht, um eine Einflussnahme, Lobbyarbeit dann auch zuzulassen.
Sie haben es ein paar Mal angesprochen, Sie müssen oder Sie wollen noch deutlicher herausarbeiten, wie wichtig der Einzelhandel eigentlich für die gesamte Wirtschaft ist. Was glauben Sie oder haben Sie das Gefühl, dass die Politik den Einzelhandel ernst nimmt?
Ich habe es ja vorher schon angesprochen, indem ich gesagt habe, auch wir müssen an uns arbeiten, dass wir mit einer Stimme uns repräsentieren und vorstellen. Da arbeiten wir dran, aber ich bin sehr sicher und habe das auch in den letzten Monaten und anderthalb Jahren gespürt, dass der Einzelhandel stärker in der Wahrnehmung ist, gerade weil es auch so nachhaltig starke Veränderungen gerade in Städten gegeben hat und da jetzt auch, was das Thema Wettbewerb betrifft, große Fragestellungen auf die Politik und die Gesellschaft zukommen. Wir haben vorhin über die Drittstaatenplattformen gesprochen. Das sind Themen, die uns wirklich in Zukunft beschäftigen und da ist die Politik und Gesellschaft sehr dran interessiert.
Es gab ja gerade den sogenannten Wirtschaftswarntag. War eigentlich der HDE dort involviert?
Es gab den Wirtschaftswarntag und der HDE als Verband war dort vor Ort nicht, also bei der Demonstration nicht dabei. Wir haben uns aber den Inhalten sehr wohl angeschlossen. Auch da gilt es, der HDE ist überparteilich und hat deswegen auch sich um die Inhalte gekümmert, aber nicht an der Demonstration als solches teilgenommen.
Sie haben das gerade schon mal angesprochen, dass Sie eigentlich gerne jemanden natürlich als Ansprechpartner hätten, der vom Einzelhandel was versteht. Gibt es eigentlich Kandidaten für den Bundestag, die ihre Wurzeln im Einzelhandel haben?
Da gibt es sicher einige. Ich habe jetzt keine Namen parat, aber in den verschiedenen Parteien gibt es Persönlichkeiten, die sich dafür dann auch zur Verfügung gestellt haben. Die Frage ist, an welcher Funktion, an welcher Stelle Sie dann entsprechend politisch dann auch tätig werden können. Und wir haben ja zum Glück Persönlichkeiten, Unternehmer, die sich dann auch auf das Wagnis Politik dann einlassen.
Aber aktuell gibt es im Bundestag keine Einzelhändler.
Ich denke, es gibt Einzelhändler im Bundestag. Doch, das würde ich so sehen. Aber keine, die sich so prominent haben positionieren können, dass sie das Thema Einzelhandel mit Macht und Werbere nach vorne haben treiben können.
Herr von Prien, wenn Sie jetzt mal so ein Schattenkabinett aufstellen könnten, wer wäre denn dann Ihr Wirtschaftsminister oder Ihre Wirtschaftsministerin?
Also ich möchte mich da wirklich zurückhalten, weil offen ist, in welchen Koalitionen man auch in Zukunft tätig sein wird.
Aber Sie haben ja einen Wunsch vielleicht, oder?
Ich sage es mal allgemein. Es sollte ein Minister sein, der aus der Wirtschaft und oder aus dem Handel kommt und der wirklich Kompetenzen mitbringt, die er dann von der Stunde Null an mit einbringen kann.
Welche Rolle spielen die Wahlen eigentlich bei der Entwicklung der Konsumstimmung? Sie haben ja vor ein paar Tagen die Prognosen für 2025 vorgestellt. Die waren alles andere als rosig. Ja, welche Rolle spielt das mit den Wahlen jetzt?
Aus meiner Sicht eine deutliche Rolle, denn wenn viele Menschen zur Wahl gehen, ich hoffe wirklich auf eine große, hohe Wahlbeteiligung, dann ist die Politik aufgefordert, klare Visionen und Missionen zu entwickeln und Leitplanken zu setzen, wie es nach vorne geht. Und manchmal ist das so, dass dann die Stimmung auch wirklich in die richtige Richtung kippt und man erleichtert nach vorne schaut und wieder Vertrauen hat in das, was kommt. um sicher zu sein, dass die nächsten Jahre Wohlstand in Deutschland erhalten und wieder ausbauen und Planungssicherheit geben für die Zukunft, ob das Häuser, die gebaut werden müssen, sind, ob das Wohnungen sind oder eben auch die Anschaffung von intensiven Gütern, die nur dann passieren, wenn die Menschen sicher sind, dass sie in den nächsten Jahren einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass sie sicher sind, dass sie eine gesicherte Rente haben, wenn sie sicher sind, dass wir eine gute Ausbildung haben oder wenn sie sicher sind, dass auch der gesamte Sozialstaat sauber aufgestellt ist für die Zukunft.
Wenn wir uns die Entwicklung der Gesellschaft und der Politik so hierzulande und auch international ansehen in den vergangenen Jahren, dann fällt ja schon auf, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die Gesellschaft immer gespaltener wird. Also schlägt sich das eigentlich auch auf, wenn Sie mit den Unternehmern sprechen, auf die Betriebe und auf die Stimmung dort aus? Also merken Sie das in Gesprächen mit UnternehmerInnen? Und wie sollen die Unternehmen damit eigentlich umgehen? Sollen die politische Haltung zeigen?
Eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ja, die Spaltung in der Gesellschaft nimmt zu. Und wir sehen das mit großem Bedauern. Und ich fordere alle, die sich Eliten nennen, ob das gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich sind, Stellung zu beziehen und sich klar zu bekennen. Denn in solchen Zeiten, wo Menschen kein Zutrauen mehr haben, kommt es darauf an, dass man wieder Rahmenbedingungen schafft, wie ich das vorhin gesagt habe, die Sicherheit bringen. Und in den Unternehmen ist das allemal so. Und ich kann Ihnen das aus dem Handel sagen, der Handel kann ja nicht ins Ausland auswandern, sondern er muss sein Geschäft und darf sein Geschäft hier vor Ort machen. Und wir im Handel sind froh, so viele MitarbeiterInnen zu haben, die mit uns gute Geschäfte machen wollen und können. Und wir werden den Menschen auch das Vertrauen schenken, langfristig bei uns in den Unternehmen zu arbeiten. Ich will eben das mal während der Corona-Krise sagen. Der Non-Food-Handel war ja da besonders betroffen, weil die Geschäfte staatlicherseits geschlossen wurden. Und es ist uns im Non-Food-Handel gelungen, den MitarbeiterInnen das Gefühl zu geben, die Sicherheit zu geben, dass sie im Handel weiter tätig sein können. Denn nur so haben wir unsere 3,2 Millionen Arbeitskräfte dann auch halten können. Das geht nur, wenn der Unternehmer vor Ort Verantwortung übernimmt und für die MitarbeiterInnen einsteht.
Herr von Prene, sind jetzt nur noch wenige Wochen, bis dann tatsächlich gewählt wird. Wie hat man sich die nächsten Wochen aus Ihrer Sicht eigentlich vorzustellen? Worauf kommt es jetzt an? Wie oft sind Sie in Berlin? Wo werden Sie antichambrieren? Was ist Sache?
Viel reisen, viele Gespräche führen, viel versuchen einzuwirken, viele Interviews geben, zu kommunizieren in den Unternehmen, in den Medien, um Menschen aufzufordern, zur Wahl zu gehen und sich darüber im Klaren zu sein, dass es sich hier um eine Richtungswahl handelt und klarzumachen, dass ohne einen florierenden Handel, ohne eine florierende Wirtschaft, wir in Zukunft das, was wir an Sozialstaat in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, so nicht weiterführen können. Und nochmal dafür zu sensibilisieren, dass wir jetzt klare Rahmenbedingungen brauchen für die kommenden Jahre, damit wir nicht nur in Deutschland unseren Weg gehen können, sondern auch international akzeptiert sind. Nicht nur in Europa, sondern eine starke Stimme in der Welt sind. Denn Deutschland ist ja auch als Exportweltmeister, als große Exportnation darauf angewiesen, dass unsere Waren und Güter entsprechend international begehrt sind.
Gibt eigentlich der HDE eine Wahlempfehlung aus an seine Mitglieder?
Wir sind nochmal als HDE ein Dachverband, der überparteilich ist und deshalb zur Wahl aufruft, selbstverständlich, aber natürlich das gesamte Portfolio der verschiedenen Parteien, demokratischen Parteien auch darstellt.
Und was glauben Sie, wenn Sie einen eigenen Wahlomat hätten, was würde dabei herauskommen?
Wie gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in dieses Thema einmische, aber ich bin sicher, dass es Parteien aus der demokratischen Mitte sein werden.
Wen wählt Herr von Prehn?
Auch da, ich wähle konservativ.
Gut, gehen Sie selbst wählen oder machen Sie Briefwahl?
Ich habe schon die Briefwahlunterlagen angefordert. Ich werde den Luxus der Briefwahl nutzen, um mich dann an dem Wahltag auch entsprechend, wo auch immer ich dann sein werde, bewegen zu können und das Wahlspektakel mit beobachten zu können.
Alles klar. Welcher ist Ihr Wahlkreis?
Das ist der Oberbergische Kreis.
Okay, gut, prima. Alles klar. Herr von Prehn, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Einschätzungen. Ich bin gespannt, wie es am 23. Februar ausgeht. Sie natürlich auch, wir alle. Was dann auf Deutschland zukommt und wie sich das alles auf die Konsumstimmung in Deutschland auswirkt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihr Kommen.
Danke Ihnen.
Das war Alexander von Prehn, CEO von Intersport Deutschland und Präsident des Handelsverbands Deutschland. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.